Bitte schlag doch mit mir auf den 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, und wir lesen die Verse 9 bis 11. Hier schreibt der Apostel Paulus: Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. In unseren letzten beiden Predigten durch den kleinen Katechismus ging es um das Thema Sünde und um das Thema Elend. Die Sünde und das Elend des Standes, in dem der Mensch sich von Natur aus befindet seit dem Sündenfall. Wir Menschen, wir sind gefallen, von Gott abgefallen und befinden uns in der Beziehung zu Gott von Natur aus, schon seitdem wir geboren werden, in einem Stand der Sünde und des Elends vor Gott. Die Sünde, es bezeichnet die Verdorbenheit unserer ganzen menschlichen Natur. Dass unser Herz und unser Verstand, unsere Gefühle auf das Böse ausgerichtet sind und nicht auf das Gute. Dass wir zu allen Sünden fähig sind durch unsere korrupte Natur. Und darüber hinaus noch die Sünde, die Schuld der Sünde, die wir dadurch vor Gott haben, dass wir das Gebot Gottes gebrochen haben und Strafe verdient haben. Tatsächlich gehört das auch zu dem Elend, dass wir von Natur aus nicht in freundschaftlicher Verbindung und Gemeinschaft mit Gott sind, sondern eine Gottesferne. Seitdem sich Adam und Eva im Garten Eden vor Gott versteckt haben und sie aus dem Garten Eden hinausgetrieben wurden, ist eine Scheidewand zwischen Gott und dem Menschen durch die Sünde. Eine Entfremdung, hatten wir es genannt. Darüber hinaus ist auch der Zorn Gottes. Die Bibel spricht sehr häufig davon, dass Gott jeden Tag zornig ist auf Sünder. Die Sünde, die unser Leben bestimmt, die unser Leben prägt, ist etwas, was Gott nicht nur irgendwie nicht besonders anziehend findet, nee, er ist zornig, es entfacht seinen Grimm. Es ist etwas, was Gott nicht ausstehen kann. Und wir empfinden etwas davon, dass etwas nicht stimmt. Dass eine Entfremdung stattgefunden hat von Gott. Und dass wir Menschen von Natur aus unter dem Zorn Gottes stehen. Wir empfinden es gerade auch durch zeitliche Qualen. Durch all den Leid und Not und Krankheit und Schaden und Verlust, den wir in diesem Leben empfinden. Es soll uns daran erinnern, hier stimmt etwas nicht zwischen dem Menschen und Gott. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Und letztendlich geht alles tatsächlich zurück auf diesen Sündenfall. Und zu den Qualen gehört aber auch, dass Gott in seinem Wort verheißt, wenn Jesus wiederkommt, wird er Gericht halten. Und jeder, der nicht mit Gott versöhnt ist, er wird ewige Qualen empfinden. Die Bibel spricht von der Hölle, wo das Feuer nicht ausgeht. All das beschreibt den gefallenen Stand des Menschen. All das beschreibt diesen Schrecken und diese Tragik und diese große Not, die die ganze Menschheit betroffen hat, weil sie abgefallen ist von dem guten Schöpfer, von Gott. Der Erweckungsprediger Jonathan Edwards, den meisten von euch ist er sicherlich bekannt, er ruft in einer seiner berühmtesten Predigten mit dem Titel Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Er ruft die Hörer auf, und ich zitiere, Deine Sündhaftigkeit macht dich sozusagen so schwer wie Blei, sodass sie dich mit ihrem gewaltigen Gewicht und ihrem starken Druck zur Hölle treiben wird. Wenn Gott dich fallen ließe, würdest du den Boden unter dir verlieren, im Nu hinuntersinken und im bodenlosen Abgrund untertauchen. Deine Gesundheit, deine Sorgfalt, deine Vorsicht, deine besten Maßnahmen und deine eigene Gerechtigkeit, sie wären nicht imstande, dich zu halten und vor der Hölle zu bewahren, so wenig wie ein Spinngewebe einen stürzenden Felsen aufhalten könnte. Ohne den erhabenen Willen Gottes würde dich die Erde keinen Moment länger tragen, denn du bist ihr eine Last. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt deinetwegen. Soweit das Zitat. Er beschreibt hier diesen biblischen Befund, und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie ernst die Bibel Sünde nimmt, wie ernst Gott Sünde nimmt. Und in diesen bildlichen Hinweisen erklärt Jonathan Edwards: von Natur aus gehen wir geradewegs in den Abgrund. Und das ist nichts in uns selbst, was uns davon hindern kann. Es ist Gott allein, der uns halten kann. Aber nur wenn wir diesen Befund, wenn wir diese Wahrheit der Bibel ergreifen können, verstehen und es uns niederdrückt und uns tatsächlich zu schaffen macht und wir merken, wer wir eigentlich sind, wie all unsere Kraft dahin ist, wie all das, was wir für gut erachten in uns selbst, wie all das, wie nichtig all das ist. Erst dann verstehen wir die gute Nachricht, die in der Bibel uns aufgezeigt wird. Und in diesem Sinne waren die letzten beiden Predigten, elende Predigten. Sie führten uns unsere Not und unsere Unfähigkeit vor Augen. Doch genau an diesem Punkt führt uns nun auch die Schrift, und sie zerbricht allen menschlichen Stolz und das Vertrauen auf die eigene Kraft, sodass kein Grund übrig bleibt, wofür sich der Mensch selbst vor Gott rühmen kann. Da ist nichts, wo du sagen kannst: aber Gott, das habe ich gemacht, dafür schuldest du mir was. Immerhin bin ich besser als dieser oder besser als jener. Und wir können nicht sagen: ich bin nur ein Opfer gewesen von diesen Umständen, Gott schuldet dir nichts. Sondern seine Gerechtigkeit, sie fordert Zorn und Strafe für Sünde. Aber erst das ist die richtige Grundlage, um über das Evangelium der Gnade Gottes zu sprechen. Und das wollen wir heute tun. Spurgeon, er zitiert einen Prediger aus Edinburgh, und er pflegte zu sagen: wenn ich zu predigen anfange, so fange ich mit dem Gesetz an und bringe das Evangelium hinterher. Denn das ist wie wenn eine Frau näht. Mit dem Faden allein kann sie nicht nähen. Erst sticht sie eine scharfe Nadel hindurch und dann zieht sie den Faden hinterher. So macht es der Herr mit uns. Erst sticht er mit der scharfen Nadel der Selbsterkenntnis, dass wir merken, wir sind schuldig, mit der Nadel des Gesetzes, das uns von unserer Sünde überführt, in unsere Herzen, dass es uns durchs Herz geht. Dann aber zieht er den langen seidenen Faden des Trostes hindurch. Und darum heißt es sehr passend in der 21. Frage in unserem kleinen Katechismus, nachdem also die Sünde und das Elend des Standes behandelt wurde: hat Gott die ganze Menschheit dahingegeben, sodass sie im Stand der Sünde und des Elends zugrunde geht? Und das ist eine wichtige Frage. Wenn es so ist, was die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle Gericht verdient haben und dass Gottes Zorn über uns gerecht ist, bedeutet das nicht, dass wir alle verloren sind? Bedeutet das nicht, dass Gott Recht hätte, die ganze Menschheit dahin zu geben und trotzdem gut und gerecht und heilig wäre? Und es ist so. Aber Diese Frage ist so wichtig. Hat Gott das getan? Und die Antwort ist, Gott, der nach seinem reinen Wohlgefallen von aller Ewigkeit her einige zum ewigen Leben erwählt hat, hat einen Weg des Heils eingerichtet, um sie aus dem Stand der Sünde und des Elends zu befreien und sie durch einen Erlöser in einen Stand des Heils zu versetzen. Wir wollen hieraus drei Punkte behandeln und dann einige Anwendungen daraus entnehmen. Erstens, die Auserwählung von Gott. Paulus schreibt den Thessalonichern in unserem Bibeltext, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Das, was einen Menschen vor dem Zorngericht bewahrt, steht nicht auf der Seite des Menschen. Nicht, was der Mensch tut, wie er sich bemüht hat, was er denkt, was er spricht. Nicht sein gesellschaftlicher Erfolg oder seine moralische Meinung. Nicht seine wohlgemeinten Taten oder disziplinierten Tugenden. Nicht wie oft er einen Gottesdienst besucht hat oder ob er getauft wurde. All das verhindert nicht das gerechte Zorngericht Gottes. Im Gegenteil. Alles, was der Mensch macht, aus sich heraus, veranlasst Gott nur noch mehr, mit allem Recht ihn in den Abgrund der Hölle zu werfen. Jeden Tag gibst du Gott mehr Grund, dich zu strafen. Durch das, was du sagst, durch das, was du tust, durch das, was du denkst. Und selbst das, was scheinbar gut ist und du tust es mit einer falschen Motivation, aus einem stolzen Herzen und Gott bekommt nur noch mehr Grund, dich zu strafen. Im gefallenen Stand häuft der Mensch jeden Tag weitere Gründe auf, dass Gott ihn in die Flammen der Hölle wirft, wie irgendein lästiges Insekt. Doch der Grund, warum auch nur irgendein Mensch, der von Adam abstammt, nicht ewig verdammt wird, ist der freie, souveräne, erhabende Wille Gottes, der beschlossen hat, Liebe zu zeigen. Gnade zu wirken. Paulus sagt, Gott hat euch nicht zum Zorngericht bestimmt. Diese Bestimmung ist das, was den Menschen abhält. Nicht, ihr habt genug getan, damit ihr nicht ins Zorngericht kommt. Er sagt nicht, ihr seid auf den besten Wege, dem Zorngericht zu entkommen. Er sagt, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorngericht. Und diese Bestimmung, sie zeigt das eine Ende. Dessen andere Ende die Erwählung ist. Erwählung und Bestimmung, sie gehören zusammen. Warum hat Gott die Gläubigen in Thessalonich nicht zum Zorngericht bestimmt? Was meint Paulus damit? Nun, im ersten Kapitel schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Und weil das so ist, weil er im ersten Kapitel sagen kann, wir kennen eure Auserwählung, kann er im letzten Kapitel sagen, Gott hat euch nicht bestimmt zum Zorngericht. Gott hat sie nämlich zum Heil bestimmt, statt zum Zorngericht, weil er sie auserwählt hat. Nun, was ist die Auserwählung? Die Erwählung ist der Ratschluss Gottes, in dem er einige Menschen aus der ganzen Menschheit heraus erwählt hat und dazu bestimmt hat, dass sie ewiges Leben in Jesus Christus finden sollen. Und das allein aus seinem Wohlgefallen. Diese Erwählung und Bestimmung ist nicht allgemein und sachlich. Gott sagte nicht, also ich erwähle alle, die sich entscheiden zu glauben. Oder ich erwähle alle, die sich entschließen, getauft zu werden. Oder ich erwähle alle, die ein bestimmtes Gebet gesprochen haben. Nein, die Erwählung Gottes ist persönlich. Ihre Namen sind in das Buch des Lebens geschrieben, sagt Jesus. Sie tragen das Siegel, dass der Herr sie kennt, schreibt Paulus. Jesus sagt, dass der Vater ihm Menschen übergeben hat, dass er sie retten soll, und er verliert keinen einzigen von ihnen. Es geht um eine persönliche Erwählung, nicht um eine allgemeine, eine generelle, irgendwie eine sachliche, für alle, die auf die diese Formel zutrifft oder sowas, sondern eine persönliche. Gott hat zuvor erkannt, die er erwählt. Und darum ist die Erwählung individuell, persönlich. Aus der ganzen Menschheit, die alle durch ihre eigene Sünde auf das gerechte Zorngericht Gottes zusteuern. Und Gott muss dafür nicht schubsen und muss dafür keinen noch besonderen Einfluss nehmen. Das ist der natürliche Lauf, wo der Mensch hinsteuert, durch seine Schuld, durch seine Sünde, auf das Zorngericht Gottes. Aber Gott, er hat aus dieser Menschheit heraus Menschen erwählt, an denen er seine Gnade zeigen will. Doch wann hat Gott Menschen erwählt, dass sie nicht dem gerechten Zorngericht übergeben werden, sondern Heil empfangen sollen? War es zum Zeitpunkt der Predigt, die sie gehört haben? Oder zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt, dass Gott sie erwählte? Vielleicht irgendwie besonders süße Babys oder sowas. Nein, die Bibel bezeugt, es war vor Grundlegung der Welt. Noch bevor irgendein Mensch Gutes oder Böses getan hat, hat Gott Menschen erwählt zum ewigen Leben. Im Katechismus heißt es, von aller Ewigkeit her. Noch bevor Gott die Welt erschaffen hat, plante er bereits, Sünder zum Heil zu erwählen, die er noch schaffen wird. Und diese Auserwählung, sie ist völlig frei. Nichts im Menschen hat Gott getrieben oder motiviert oder auch nur beeinflusst, den einen zum Heil zu bestimmen und dem anderen dem gerechten Zorngericht zu überlassen. Es gibt keine Beweggründe vor oder über oder auch nur neben dem Ratschluss Gottes, der beschlossen hat, seine Güte und Gnade über die Erwählten auszugießen. Es ist allein sein freier, unabhängiger, souveräner Wille. In Römer 9 heißt es, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden und auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Darum heißt es im Katechismus hier, Gott, der nach seinem reinen Wohlgefallen von aller Ewigkeit her einige zum ewigen Leben erwählt hatte. Auserwählung und Bestimmung zum Heil, sie ruhen allein auf dem reinen Wohlgefallen Gottes. Es ist sein Wille, es ist sein Ratschluss. Und wenn wir fragen, warum werden einige Menschen gerettet und andere nicht? Warum kommen einige Menschen in den Himmel und andere gehen in die Hölle? Dann können wir zu Recht antworten, diejenigen, die gerettet werden, die werden gerettet, weil sie glauben. Und die, die verloren gehen, sie werden verdammt wegen ihrer eigenen Sünde. Aber wenn wir fragen, warum glauben denn einige und andere nicht? Dann finden wir keine Antwort bei dem Menschen. Es ist nicht die Intelligenz, es ist nicht das soziale Umfeld, es ist nicht die besondere Leistung des Menschen im Vergleich zu anderen, es ist nicht die Verwandtschaftsbeziehung, sondern es ist allein der ewige Ratschluss Gottes. Die Bibel nennt den Glauben ein Geschenk, eine Gabe von Gott. Und wir brauchen ein Eingreifen Gottes in unserem Leben, in unseren Herzen, in unserem Denken, damit wir glauben können. Und es ist ein Beleg dafür, dass Gott nicht zum Zorngericht bestimmt hat, sondern zum Heil, wo er an den Menschen wirkt. Denn das, was er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Zweitens, die Arbeit des Erlösers. Nun hat Gott nicht nur Menschen zum Heil bestimmt, vor aller Grundlegung der Welt, sondern er hat auch den Weg des Heils bestimmt, wie nun diese Menschen gerettet werden sollen. Er hat einen Weg eingerichtet, durch den Gott gerecht bleibt. Er ist der Richter der ganzen Welt. Sollte der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten, fragt Abraham. Er hat einen Weg eingerichtet, durch den Gott gerecht bleibt und dennoch aus freier Gnade Sünder gerecht sprechen kann und so vor dem Zorngericht Gottes bewahrt. Ohne dass Gott das Recht beugt, ohne dass Gott ungerecht wäre. Wie ist das möglich? Dieser Weg des Heils, er gehört zu dem Bund der Gnade. Das ist keine Willkür, dass Gott einfach die Sünden des einen Menschen übersieht, irgendwie unter dem Teppich kehrt und sie bei anderen aber strengstens richtet, sondern er hat einen Weg des Heils eingerichtet durch einen Erlöser. Das bedeutet, der Weg des Heils ist kein Weg, den der Mensch selbst in eigener Kraft erklimmen muss, wie in allen Religionen, tu dies und das und jenes und dann, wenn du bis zu Ende geschafft hast, dann kannst du selig werden. Sondern es ist ein Weg, auf dem die Gnade Gottes zu dem Menschen kommt und ihn in das Himmelreich führt. Es ist ein Weg des Heils, wo das Heil zum Menschen kommt und nicht der Mensch zu dem Heil. Es ist kein Weg, der auf den Werken der Menschen beruht, sondern ein Weg, in der die Gnade zu uns kommt. Und durch diesen Weg des Heils wird der Mensch aus dem gefallenen Stand der Sünde und des Elends in den Stand des Heils versetzt. Das bedeutet, hier findet eine offizielle, rechtmäßige, tatsächlich vollzogene Veränderung des Standes vor Gott statt. Hier wird tatsächlich offiziell in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen offiziell etwas verändert in der Beziehung. Wir kennen das aus unserem Umfeld. Es gibt Menschen, Mann und Frau, die leben zusammen, wohnen vielleicht zusammen. Aber ihr Stand ist immer noch, dass sie ledig sind. Sie haben nicht geheiratet. Sie leben einfach zusammen, aber sie haben keine wirkliche Lebensgemeinschaft offiziell. Aber in dem Moment, wo sie zum Standesamt gehen und rechtlich heiraten, dann ist es eine Veränderung ihres Standes. Sie sind offiziell ein Ehepaar und haben all die Privilegien und all die Pflichten, die zu einer Ehe gehören, ganz offiziell. Und so ist auch hier eine Veränderung des Standes. Der Mensch wird aus dem Stand der Sünde und des Elends herausgenommen und in den offiziellen Stand des Heils versetzt, durch diesen Weg des Heils. Wie ist das möglich? Paulus schreibt in unserem Predigtext: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Das ist der Weg. Unser Erlöser, er ist unser Herr Jesus Christus. Herr ist eine Bezeichnung von Autorität, von dem, der ein Besitzer ist. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und Jesus ist der Herr. Er ist der Stellvertreter, er ist der Mittler, er ist das Bundeshaupt der Auserwählten geworden. Und das, was an ihm geschieht, es gilt für alle, die mit ihm verbunden sind. Als ihr Herr und Mittler ist er für die Auserwählten gestorben. Sein Tod ist die Bezahlung, ja das Lösegeld für ihr Leben. Erlöser, es kommt von diesem wirtschaftlichen Freikauf. Es musste ein Lösegeld gezahlt werden, um eine Person aus einer Gefangenschaft herauszukaufen. Und Jesus, er ist dieser Erlöser und er hat bezahlt mit seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Gerechtigkeit, mit seinem Tod hat er bezahlt, um Menschen aus dem Stand der Sünde und des Elends frei zu kaufen und sie hineinzuversetzen in den Stand des Heils. Und das ist der Kern des Evangeliums, dass Gott Fleisch und Blut annehmen musste. Wir waren entfremdet von Gott, aber er ist uns nahe gekommen. Er ist wie wir geworden, um für uns einstehen zu können. Er musste einen Leib bekommen, der fähig ist zu leiden und zu sterben, den er vorher nicht hatte. Gott ist Mensch geworden, damit er leiden und sterben kann, um als unser Erlöser an unserer Stelle zu sterben am Kreuz von Golgatha. Und so das Zorngericht Gottes auf sich zu nehmen, das wir verdient hätten. Die Bibel sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Golgatha, da wo Jesus am Kreuz gestorben ist, es war nicht der Gerichtshof der Römer allein, sondern die Bibel schon bei Mose hat darauf hingewiesen, der am Kreuz hängt, der am Holz hängt, der steht unter dem Zorngericht, unter dem Fluch Gottes. Jesus, er hat nicht den Zorn der Römer getragen. Das war der kleinste Teil davon. Jesus hat den Zorn Gottes getragen, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als es stockfinster wurde, mitten am Tag, und die Erde bebte. Jesus hat das Zorngericht, das du und ich verdient hätten, auf sich genommen, indem er am Kreuz starb. Der Weg des Heils, den Gott eingerichtet hat, ist keine Abkürzung, die den Berg der Gerechtigkeit Gottes umgeht oder untergräbt wie so ein Tunnel. Nein, der Weg des Heils bedeutet, dass unser Stellvertreter den Berg erklommen hat und unser Stellvertreter den Zorn erduldet hat, wie so ein Fels, der ihn zerschmettert hat. Und unser Stellvertreter mit der Gerechtigkeit zu uns zurückkommt, die wir niemals erreicht hätten. Jesus ist gestorben, er hat sein Leben als Lösegeld gegeben und er ist auferstanden, sodass er all den Seinen Gnade und Vergebung zusprechen kann, die er selbst verdient hat. Und aus Gnade schenkt einem jeden, der an ihm glaubt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Jesus ist der Weg des Heils. Er ist der Mittler des Gnadenbundes, der uns die Gnade schenkt, die uns aus dem Stand der Sünde und des Elends hineinversetzt in den Stand des Heils. Und das ist unser dritter Punkt, der Stand des Heils. Gott hat also den Menschen, also Menschen zum Heil auserwählt. Wie Paulus es sagt, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Es gibt Menschen, die hat Gott auserwählt zum Heil. Er hat auch den Weg eingerichtet, durch welchen Menschen dieses Heil erlangen sollen. Nämlich durch Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Doch auch dafür, dass die Auserwählten diesen Weg des Heils beschreiten, hat Gott im persönlichen Leben die Mittel und die Wirksamkeit bestimmt. Also, Gott hat Menschen auserwählt. Jesus Christus hat alles vollbracht. Am Kreuz rief er noch, es ist vollbracht. Er hat alles gewirkt, was nötig ist, damit Sünder in den Stand des Heils versetzt werden können. Nun, wie kommt das bei dem Menschen an? Den Thessalonichern schreibt Paulus, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Wie konnte sich Paulus da so sicher sein, dass die Thessalonicher, an die er schreibt, und er selbst, dass sie von Gott auserwählt sind zum Heil? Dass sie Anteil haben an dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Wir hatten gerade schon einen Vers aus dem ersten Kapitel gelesen und wir lesen mal ein paar Verse noch drumherum. In 1. Thessalonicher Kapitel 1, da heißt es ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Der Stand des Heils geht nicht nur einher mit einer anderen rechtlichen Position vor Gott, sondern auch in dem Leben der Auserwählten verändert sich etwas, nämlich ab dem Zeitpunkt ihrer Berufung, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Evangelium hören und sie es aufnehmen. Die Predigt des Evangeliums ist wirksam an ihnen. Nun, Jesus sagt, viele sind berufen. Viele hören die Predigt, viele hören das Evangelium, aber wenige sind auserwählt. Und Paulus sagt, ich bin mir sicher, dass ihr zu den Auserwählten gehört. Warum? Weil die Predigt des Evangeliums nicht allein in Worten bestand, nicht nur, dass ihr etwas gehört habt, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in Gewissheit. Hier hat sich etwas verändert in eurem Leben. Der Heilige Geist ist wirksam geworden in eurem Leben. Ihr habt eine Gewissheit bekommen, dass sich etwas verändert hat, dass euer Leben neu wurde. Sie glauben an Jesus. Sie lieben die Wahrheit der Bibel. Sie verbinden sich mit anderen Christen. Sie haben echte geistliche Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und plötzlich haben sie Werke des Glaubens und eine Frucht der Liebe und eine wahre Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Und Paulus sagt, deswegen weiß ich, dass ihr auserwählt seid. Weil das Mittel der Gnade, die Predigt, wirksam war an euch. Weil in eurem Leben sich etwas gezeigt hat an Frucht, dass es nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausging, sondern sich etwas verändert hat bei euch. Gott hat euch Glauben geschenkt und Liebe und Hoffnung. In unserem Text heißt es, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, das heißt, ob wir leben oder sterben, zusammen mit ihm, mit Jesus, leben sollen. Auserwählte erfahren in dieser Zeit, in diesem Leben, eine neue Geburt. Eine Wiedergeburt, nennt die Bibel das. Sie erkennen ihre Sünde, sie tun Buße, sie kommen zum Glauben und der Heilige Geist bewirkt echte Gemeinschaft mit Jesus und fortschreitende Heiligung im Leben der Christen. Dass eben gegen all die Sünde, die wir von Natur aus haben und die, wir haben es heute Morgen in der Predigt gehört von Robert, die, gegen die wir immer noch kämpfen müssen, dass dieser Kampf besteht. Dass hier tatsächlich eine Abscheu ist von Sünde und ein Streben nach dem Guten. Und der Stand des Heils ist darum ein Stand des Friedens mit Gott, der Versöhnung, in dem alle Anklagen bereinigt sind. Es ist ein Stand der herzlichen Gemeinschaft mit Gott. Ob wir leben oder sterben, wir wissen, wir gehören zu Jesus. Wir wissen, dass wir mit ihm verbunden sind. Wir wissen, dass er für uns einsteht, dass er unser Herr ist und wir zu ihm gehören. Wir wissen, er ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Ich habe Gemeinschaft mit ihm hier in diesem Leben. Ich bete zu ihm. Ich lese in seinem Wort und verstehe, wie er zu mir spricht, zu meiner Seele spricht, wie er mich trösten kann, wie niemand sonst, wie er mir Heilung schenken kann, wie niemand sonst. Und dieser Stand der herzlichen Gemeinschaft mit Gott ist ein Stand, der in diesem Leben beginnt, wirksam beginnt, aber hineinführt in das ewige Leben. Und selbst der Tod beendet diese Gemeinschaft nicht, sondern es ist der Übergang in das ewige Leben. Der Stand des Heils. Es ist ein Stand, der uns zertifiziert, der uns gewiss macht, der offiziell bestätigt all die Anklagen des Standes der Sünde und des Elends und letztendlich auch all der Konsequenzen. Sie werden abgetan werden. Und wir werden in den Stand des Heils versetzt, wo wir all die Segnungen des Himmelreiches schon jetzt stückweit genießen können und nach dem Tod in alle Ewigkeit, wo keine Sünde und kein Leid und kein Elend mehr sein wird. Für die, die zu Christus gehören, die Gott in seiner Gnade erwählt hat zum Heil und nicht gehen lässt nach ihrer eigenen Schuld in das Zorngericht. Ein paar wenige Anwendungen. Diese Lehre der Auserwählung, sie bringt uns auch in eine Pflicht der Gnade. Paulus schreibt unseren Text mit den Worten: Darum ermahnt einander und erbaut einen den anderen, wie ihr es auch tut. In der Lehre der Erwählung und dem Weg des Heils und dem Stand des Heils liegen also Trost und Ermahnung. Die Thessalonicher, sie sollten damit einander ermahnen und trösten. Und zum einen ist es Vorsicht geboten. Das Thema der freien und gnädigen Erwählung wird oft missverstanden, wird oft falsch wiedergegeben oder falsch interpretiert, sodass es die einen verunsichert und verzweifelt. Sie denken, oh, wenn Gott nur einige wenige erwählt hat, oh, dann bin ich ganz verloren. Oder andere führt es dazu, dass sie denken, das muss ein grausamer Gott sein, der einfach nur einige wenige erwählt und alle anderen einfach in die Hölle gehen lässt. Was muss das für ein grausamer Gott sein? Und wieder andere, sie hören diese Lehre und werden ganz träge und untätig und denken, oh, wenn ich erwählt bin, dann kann mir ja nichts passieren, also kann ich leben wie der Teufel und Gott rettet mich am Ende doch. Es kann uns träge und achtlos machen, unempfindsam gegenüber die Sünde. Und sogar in unserem Bekenntnis werden wir dazu aufgerufen, im 3. Kapitel, Abschnitt 7, die Lehre dieses großen Geheimnisses der Erwählung muss mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden, heißt es. Besondere Vorsicht und Sorgfalt, weil es so schnell und so leicht missverstanden wird oder falsch gedeutet wird. Bei der Erwählung betrachten wir immer auch Aspekte des Ratschlusses Gottes, die weit über unseren Verstand gehen. Deswegen heißt es dieses großen Geheimnisses. Es gibt Dinge, die sind in dem verborgenen Ratschluss Gottes und die können wir nicht ergründen. Und wir können keine Formel erfinden, wo wir sagen, ah, darauf geht das irgendwie zurück. Es ist etwas, was Gott nicht geoffenbart hat. Und darum ist eine vorsichtige Ehrfurcht nicht nur angemessen, sondern notwendig, um Gottes Weisheit nicht zu entstellen, um es nicht falsch zu interpretieren, um nicht Gott in ein falsches Licht zu rücken. Paulus ruft in Römer 11, nachdem er eben diesen Ratschluss Gottes aufgezeigt hat im Römerbrief, dann ruft er aus, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und er sagt, niemand ist ein Ratgeber gewesen. Niemand kann sagen, Gott schuldet einem etwas. Aber was er tut, ist er preist einfach die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und er weiß, Gott, was du tust, ist gut und weise und wunderbar und herrlich. Und diese vorsichtige Ehrfurcht, die sollten wir bewahren, wenn wir über das Thema der Erwählung nachdenken und umso mehr, wenn wir über das Thema der Erwählung sprechen. Aber eine zweite Anwendung ist Heiligung. Die Lehre der Erwählung darf uns nicht träge und unachtsam machen, sondern wer die eigene Sünde und die überragende Gnade Gottes erkennt und erfahren hat, der wird aus Dankbarkeit zu Gott und in der Gemeinschaft mit Jesus in der Heiligung vorangehen. Im gleichen Abschnitt heißt es in unserem Bekenntnis, soll diese Lehre soll zum Lob und zur Verehrung und zur Bewunderung Gottes führen, sowie zu Demut, Fleiß und reichlichem Trost für alle, die aufrichtig dem Evangelium gehorchen. Nichts demütigt den Menschen so sehr wie die Erkenntnis, dass das Heil kein Verdienst des Menschen ist, sondern ganz aus Gnade. Nichts demütigt uns so sehr als diese Erkenntnis, wir können uns gar nicht selber auf die Schulter klopfen. Wir können nicht sagen, ich habe mich besser entschieden als der. Ich bin schlauer gewesen. Ich bin eifriger gewesen. Und darum führt uns die Lehre der Erwählung als Christen und als Gemeinde sogar zusammen. Denn da ist keiner, der sich über den anderen rühmen könnte, sondern alle, die glauben. Sie glauben aufgrund der gnädigen Wahl Gottes. Und das stellt uns alle auf den gleichen Stand, auf die gleiche Stufe. Aber es gibt auch Fleiß. Wenn wir diese Lehre verstehen, dann spornt es uns an, wirksam zu sein. Denn durch die Gnade Christi müssen wir nicht mehr für unser Heil arbeiten, was eine Arbeit wäre, die völlig hoffnungslos wäre, sondern wir können als Errettete wirken, als Befreite, als solche, die bereits in den Stand des Heils versetzt wurden. Ein Prediger sagte einmal, die Erwählung kommt nicht aus den Werken, aber die Werke kommen aus der Erwählung. Wir werden nicht erwählt, weil wir so viel Gutes getan hätten, aber wenn wir wissen, der Herr hat uns zum Heil bestimmt, dann folgen Werke der Dankbarkeit. Werke, die aus dem Glauben und der Gnade und aus der Liebe kommen, die Gott in uns gewirkt hat. Darum sei eifrig, demütig, aber fleißig, Gott zu ehren in Dankbarkeit und mit großer Freude für das, was er getan hat, für den Weg des Heils, den er bereitet hat, für die Gnade, die du empfangen hast. Und ein letzter Punkt, Gewissheit. Wir werden in der Bibel aufgefordert, unsere Erwählung festzumachen. Petrus spricht davon. Das bedeutet, dass wir uns gewiss werden sollen, ob wir erwählt sind oder nicht. Ob der Herr wirklich Glauben in uns gewirkt hat oder nicht. Ob der Herr uns zum Heil bestimmt hat oder ob wir geradewegs auf das Zorngericht Gottes zugehen. Wir sollen uns dessen gewiss werden. Wir sollen nicht einfach sagen, ach ja, ich schau mal, was bei rauskommt. Ist halt, mal gucken, 50-50 Chance. Ich guck mal am letzten Tag, ob ich dabei war oder nicht. Oh nein. Mach deine Erwählung fest. Prüfe, ob du im Glauben stehst. Ob du wirklich Gemeinschaft hast mit Christus. Ob Gott die Predigt des Evangeliums wirksam gemacht hat in deinem Leben. Oder ob du noch im Stand der Sünde und des Elends stehst und vielleicht besser von dir denkst, als es sich gebührt. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Wenn wir nur durch Christus in den Stand des Heils versetzt werden, dann müssen wir gewiss werden, ob Christus wirklich unser Herr und unser Mittler ist. Bist du mit Christus verbunden? Kennst du ihn? Kennst du ihn als deinen Erlöser? Kennst du ihn nicht nur dem Wort nach, weil du von ihm gehört hast, weil du von ihm gelesen hast, sondern kennst du ihn als deinen Herrn und als deinen Erlöser? Bist du dir sicher, dass er für dich gestorben ist, um deine Sünden, die dich geradewegs in das Zorngericht der Hölle gebracht hätten, dass er sie am Kreuz für dich getragen hat. So dass all das, dass der Zorn Gottes, der dir gebührt hätte, auf ihn abgeleitet wurde, wie so ein Blitzableiter. Und das erkennen wir daran, ob er unser Leben verändert hat. Ob er Buße und Glauben geschenkt hat. Bist du jemals überführt worden von deiner Sünde? Dass du gemerkt hast, ich verdiene keinen Segen Gottes, sondern ich verdiene das, was die Bibel als Hölle beschreibt. Weil so viel Böses in meinem Herzen ist, wie ich mir niemals eingestehen wollte. Wurdest du jemals überführt, dass Gottes Gerechtigkeit deine Strafe verlangt? Aber hast du gerade auf Grundlage dieser Erkenntnis jemals erfahren, was Gnade bedeutet? Dass Gott dir nicht das gibt, was du verdienst, sondern dir das schenkt, was du nicht verdient hast. Dass er dir nicht die gerechte Strafe gibt, die du verdient hast, sondern dir seine Gerechtigkeit und seine Gnade schenkt, die du niemals verdient hattest. Ist Gott wirksam in deinem Leben? Erneuert er dein Denken, dein Handeln, dein Reden? Schenkt er dir eine Kraft zur Heiligung, dass du gegen Sünde, gegen das, was du selber als falsch erkennst, ankämpfst und es nicht mehr dein Leben beherrscht? Unsere Erwählung können wir nicht an unserer Verwandtschaftsbeziehung zu Gläubigen festmachen, indem wir sagen, wir hatten gläubige Eltern, oder an unserer Volkszugehörigkeit, wir gehören zu dem und dem Volk oder zu irgendeiner Gemeindegliedschaft oder sonst etwas, sondern einzig und allein, deine Erwählung kannst du sehen an der Christuszugehörigkeit. Gehörst du zu Christus? Bist du mit ihm verbunden? Ist er dein Erlöser? Ich las von einem Mann, er war einmal ganz verzagt, weil er zwar anhand der Bibel die Lehre der Erwählung erkannte und er wusste, so sehr ich mich darum ringe, das ist eine klare Lehre der Bibel, dass Gott Menschen zum Heil auserwählt hat und nicht die gesamte Menschheit, keine Allversöhnung, sondern dass er manche Menschen gerechterweise richten wird, aber dass er einige auserwählt hat zum Heil. Aber er meinte, ich gehöre nicht zu den Auserwählten. Und er war bekümmert und betrübt darüber. Und dennoch las er in der Bibel von dieser gewaltigen Wahrheit und er entschloss sich eines Tages, Gott für die gnädige Auserwählung von Menschen zu danken und ihn dafür zu preisen, selbst wenn er davon ausgeschlossen ist. Weil er erkannte, Gott ist trotzdem gut und gerecht und heilig, ja und sogar gnädig, dass er überhaupt nur einen einzigen Menschen zum Heil berufen hat, wo doch eigentlich alle das Zorngericht verdient hätten. Und er entschloss sich, ich knie mich nieder und ich preise Gott und ich danke Gott dafür, für die Auserwählung, selbst wenn es mich nicht betrifft. Und auch während des Gebets durchflutete so ein Trost und so eine Gewissheit sein Herz, dass er von da an sicher war, dass Gott ihn zum Heil erwählt hatte, aus Gnade allein. Und diese Gewissheit verlor er zu seinen Lebzeiten nicht mehr. Und diese Gewissheit gibt uns großen Trost. Dass diejenigen, die aus dem Stand der Sünde und des Elends in den Stand des Heils versetzt werden, nie mehr aus dem Stand des Heils fallen können. Wenn Gott Menschen erwählt hat, in all dem Schmutz und dem Elend und der Sünde und da nichts war, was ihn auch nur irgendwie dazu bewegen konnte, ihn reizen konnte, ihn locken konnte zur Erwählung zum Heil, wie viel weniger. Selbst unsere Fehler und Sünden und Schwachheiten, die wir im Stand des Heils haben, Es ist richtig, darüber betrübt zu sein. Aber das ist unser Trost. Christus verliert keinen von seinen Schafen. Alle, die der Vater ihm gegeben hat, die wird er auferwecken und ins ewige Leben führen. So einen Erlöser haben wir. Und wenn es allein der Ratschluss Gottes ist, der uns zum Heil bestimmt hat, und allein das Werk Christi, das uns den Weg des Heils bereitet, dann kann uns auch nichts mehr von der Liebe Gottes trennen. Und so wollen wir in dieser Lehre einen Trost empfinden und Gott dafür preisen. Lasst uns beten.